Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Der Sudan steht vor einer schicksalhaften Stunde seiner Geschichte. Am 9. Januar entscheiden die mehrheitlich christlichen und animistischen Einwohner des Südsudan darüber, ob sie vom überwiegend islamischen Norden des Landes unabhängig werden wollen. Die Entscheidung, so viel ist sicher, dürfte weitreichende Konsequenzen über das Land hinaus haben. Über dieses Referendum und seine Folgen wollen wir heute sprechen mit dem Komboni-Missionar Bruder Hans-Dieter Ritterbecks aus dem Südsudan, mit dem wir gleich telefonisch verbunden sind. Grüß Gott, Bruder Hans-Dieter, herzlich willkommen in unserer Sendung. Ich habe eingangs die Bedeutung des Referendums vom 9. Januar betont. Vieles wird davon abhängen. Gibt es eigentlich aus Ihrer Sicht Zweifel über den Ausgang der Wahl?
Also erstmal grüß Gott, lieber Niggewöhner und alle Zuhörer. Also ich würde behaupten, dass das Wahlergebnis schon feststeht. Und die Tendenz geht eindeutig in Richtung Unabhängigkeit. Das Referendum wurde immer schon als Kernstück des im Jahre 2005 abgeschlossenen Friedensvertrages angesehen. Die Südsudanesen waren sich seither im Klaren darüber, dass am 9. Januar 2011 die Geschichte Sudans neu geschrieben werden kann und sich die einzigartige historische Chance bietet, sich von Khartoum zu trennen.
So wird das ja auch ganz allgemein erwartet von Beobachtern. Gibt es eigentlich gute Gründe für den Beibehalt der Einheit zu stimmen?
Nun, wenn man sich die Geschichte dieses Landes seit der englisch-ägyptischen Vorherrschaft, der englischen Kolonialzeit, also unter Unabhängigkeit seit 1956 vor Augen hält, kann man wohl kaum gute Gründe finden, welche die Südsudanesen veranlassen könnten, für den Status quo zu stimmen. Im Übrigen hat Khartoum seit 2005, also nach dem Friedensabkommen, so gut wie nichts unternommen, die Einheit attraktiv zu machen. Eine klassische Gesellschaftsordnung im Nordsudan hört sich etwa folgendermaßen an. Erstens der arabisch-muslimische Mann, zweitens die arabisch-muslimische Frau, drittens der nicht-arabisch-muslimische Mann, viertens die nicht-arabisch-muslimische Frau und dann der Rest. Da ja nur wenige Südsudanesen sich zum Islam bekennen, kann man sich unschwer vorstellen, wo denn jene eingruppiert werden. Da der Lauf der Geschichte von Sklavenhandel, Diskriminierung, Benachteiligung und Unterdrückung vollgeschrieben ist, und der Südsudanese niemals als gleichberechtigt angesehen wurde, wäre die Beibehaltung der Einheit für den Südsudan undenkbar.
Wird das Referendum denn fair ablaufen oder gibt es schon jetzt Anzeichen für Wahlfälschungen oder Wahlmanipulationen?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Und das stellt sich meistens im Nachhinein heraus. Es gab hier und dort gewisse Störungen, aber bis jetzt konnte keine groß angelegte massive Einschüchterung oder Gewaltandrohung beobachtet werden. Und wir hoffen auch, dass es so bleibt. Ein anderes Thema ist die Registrierung der Wahlberechtigten für das Referendum. Diese wurde vom 14. November bis zum 8. Dezember festgesetzt. Der Wahlgang dauert übrigens eine Woche. Vor einigen Tagen hörte ich nun von einem Journalisten, der Mitte Dezember die Region Abyei besucht hatte, dass dort überhaupt keine Registrierung stattgefunden hat. Ich weiß natürlich nicht, ob sich das zwischenzeitlich geändert hat und die Registrierung stattgefunden hat. Wie auch immer, die Region Abyei hat einen Sonderstatus und ist ein besonders heißes Eisen. Für dieses erdölreiche Gebiet wurde ein gesondertes Referendum vereinbart. Es wird von den Dinka Ngok besiedelt, also Südsudanesen, die sich wohl mehrheitlich für die Unabhängigkeit entscheiden würden. Khartoum besteht allerdings darauf, dass auch die Misseria bei der Registrierung berücksichtigt werden. Die Misseria ist ein nördlicher Nomadenstamm, der saisonweise seine Herden in das Weideland Abyei treibt. Es sind also insofern keine angestammten Einwohner. Und diese Misseria würden geschlossen für die Einheit stimmen. Wie immer das ausgehen wird, Abyei ist sicherlich risikoreich. Hinzu kommt generell für das ganze Referendum, dass 60% aller Registrierten ihre Stimme abgeben müssen. Andernfalls ist das Ergebnis ungültig und das Ganze würde nach 60 Tagen wiederholt. Das würde natürlich ein riesiges Durcheinander. Und hier könnte es zu Manipulationen kommen. Wie auch immer, der Präsident des Südsudan, Salva Kiir, hat schon im Vorfeld eindeutig verlautbaren lassen, dass bei einem Scheitern des Referendums der Südsudan unilateral seine Unabhängigkeit erklären würde. Er scheint sich sicher zu sein, dass weite Teile der internationalen Gemeinschaft eine solche Entscheidung mittragen würden. Das Problem wäre allerdings die Grenze, da es noch keine übereinstimmende Demarkationslinie gibt. Wenn das eintritt, stellt sich allerdings die Frage, ob dann alles friedlich bleibt.
Also doch zahlreiche Probleme, von denen man hier relativ wenig weiß. Was man allerdings weiß, ist, dass die Analphabetenrate im Land sehr hoch ist. Wissen die Menschen eigentlich ausreichend, worum es bei dem Referendum geht?
Ich denke schon. Ob sie in Juba, Wau, Rumbek, Malakal, das sind größere Städte, oder in einer extrem ländlichen Region wie bei uns in Lea nachfragen, weiß jeder, worum es geht. Es ist eine Menge Aufklärung und Propaganda betrieben worden. Es stimmt, dass die Analphabetenrate im Südsudan sehr hoch ist. Was die Kennzeichnung betrifft, hat man sich mit zwei einfachen Abbildungen auf dem Wahlschein beholfen. Ein Handschlag mit zwei Händen steht für die Einheit. Eine ausgestreckte Hand steht für die Trennung. Das Letzte würden wir im Deutschen mit Abwinken oder auf Wiedersehen übersetzen. Also Bye-bye Khartoum. Das hat hier jeder kapiert.
Besteht denn die Gefahr, dass es nach diesem Referendum wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen oder sogar zu einem Krieg kommen kann?
Also ich persönlich glaube das nicht, aber das kann keiner vorhersagen. Es wird zwar beobachtet, dass beide Seiten massive Truppen an der vermeintlichen Grenze zusammengezogen haben. Hoffentlich ist das eher ein Muskelspiel. Der Sudan hat zwei Kriege hinter sich und diese haben nur den Südsudan verwüstet. Man müsste glauben, dass die Menschen hier von all dem die Schnauze voll haben. In diesem Zusammenhang muss aber auch gesagt werden, dass die Südsudanesen bereits im Unabhängigkeitstaumel sind. Bereits vor der Wahl ist für die alles gelaufen. Das ist eine hochbrisante emotionale Angelegenheit. Sollte es mit dem Referendum tatsächlich chaotisch werden, könnte das zu Überreaktionen führen. Hin kommt, wie gesagt, das heiße Thema Abyei.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. In einer Woche stimmt der Südsudan über seine Unabhängigkeit ab. Und aus Anlass dieser schicksalsträchtigen Wahl sprechen wir heute mit dem Komboni-Missionar Bruder Hans-Dieter Ritterbecks aus Leer im Süden des Landes. Bruder Hans-Dieter, wir wollen jetzt im zweiten Teil unseres Gespräches ein wenig über die Hintergründe sprechen. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Kenntnis von der Geschichte des Landes. Nun ist es so, als der Sudan 1956 unabhängig wurde, übergab damals die britische Kolonialregierung die politische Macht an die arabische Elite des Landes, obwohl sie auch heute nur knapp 20% der Bevölkerung des Landes ausmacht. Welche Folgen hatte das, vor allen Dingen für die Bevölkerung im Süden?
Naja, die Folge war, dass der Norden dominierte und der Süden unterentwickelt blieb. Eine einigermaßen ausreichende Beantwortung dieser Frage würde den Rahmen dieses Interviews sprengen. Da gäbe es eine Menge zu sagen. Aber die schlimmste Folge war, dass sich das der Süden nicht gefallen ließ und es zu zwei Bürgerkriegen kam. Zunächst von 1955 bis 1972, also noch vor dem offiziellen, vor der offiziellen Unabhängigkeitserklärung bis zum Addis Abeba Abkommen. Und dann der zweite von 1983 bis 2005, also vom Inkrafttreten der islamischen Gesetzgebung, den sogenannten Septembergesetzen, bis zum Friedensabkommen CPA im Januar 2005, wobei CPA steht für Comprehensive Peace Agreement, also das allumfassende und verständliche Friedenspapier oder Friedensabkommen.
Bruder Hans-Dieter, welche Auswirkungen hatten denn diese beiden Bürgerkriege konkret auf die Lebensbedingungen im Süden?
Ja, das habe ich kurz angerissen. Im Südsudan lief so gut wie gar nichts. Die im Addis Abeba Abkommen 1972 vereinbarte Teilautonomie und andere Zusagen wurden nie eingehalten. Der Südsudan ist dadurch in jeder Hinsicht zum Schlusslicht gegenüber den angrenzenden Nachbarstaaten wie Kenia und Uganda geworden. Das galt nicht nur für die wirtschaftliche Entwicklung, sondern insbesondere auch für den Bildungssektor, für den Gesundheitssektor und dergleichen. Hinzu kamen regelmäßige Lebensmittelknappheit und Probleme bei der Trinkwasserversorgung. Seit 1988 unterhalten internationale Hilfsorganisationen die sogenannte OLS, und das steht für Operation Lifeline Sudan. Da werden immer noch regelmäßig Flugzeuge reingeflogen mit Lebensmitteln, Medikamenten und dergleichen. Und das seit 1988.
Ich will nochmal zurückkommen auf diese Friedensabkommen, die Sie gerade erwähnt haben. Nun war es ja so, wie Sie gerade sagten, bereits 1972 wurde ein Abkommen geschlossen, das dem Süden die Unabhängigkeit zuerkannte. Warum ist denn dieser Vertrag damals nicht umgesetzt worden?
Also zunächst mal im Addis Abeba Abkommen wurde nicht über die Unabhängigkeit des Südens verhandelt. Vielmehr wurde eine Föderation oder Teilautonomie für den Südsudan beschlossen. Das ist in der Tat nie umgesetzt worden. Der damalige Präsident Nimeri hätte vielleicht die eine oder andere im Abkommen vereinbarte Regelung eingehalten. Der musste sich aber der NIF, das steht für National Islamic Front, also den Hardlinern, beugen und wurde dann auch abgesetzt. Es folgten in kurzer Zeit andere Präsidenten bis hin zum Sadiq al-Mahdi. Dieser war übrigens der Enkel oder Urenkel des großen Mahdi, der Ende des 19. Jahrhunderts einen groß angelegten Aufstand probte und sich als göttlicher Gesandter verstand. Dieser Aufstand wurde dann um 1890 gemeinsam von den Engländern und Ägyptern niedergeschlagen und leitete die englisch-ägyptische Vorherrschaft im Sudan ein. Nun zurück zum Urenkel des Mahdi. Der wurde dann im Juni 1989 vom jetzigen Präsidenten Omar al-Bashir abgelöst. Und gegen diesen liegt beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag ein Haftbefehl wegen Völkermordes vor. Kurzum, keiner von denen war jemals daran interessiert, etwas für den Süden zu tun. Das erklärt auch den Frust und das Misstrauen der Südsudanesen und die unumstößliche Entschlossenheit, das Heft in die eigene Hand zu nehmen.
Das ist ein Grund. Ein anderer dürfte in den Bodenschätzen zu suchen sein, denn das Land galt ja lange Zeit als nicht besonders attraktiv. Das hat sich aber dann, ich glaube 1983 war es, geändert, als dort bei Bohrungen Erdöl gefunden wurde. Was waren denn dann die Folgen?
Das ist richtig. Also bis vor nicht allzu langer Zeit war der Sudan ziemlich unattraktiv für die internationale Gemeinschaft. Bis dann 1978 von Chevron in der Region Bentiu Erdölvorkommen entdeckt wurden. Hinter vorgehaltener Hand sagt man übrigens, dass nicht die islamische Gesetzgebung vom September 1983 der Grund für den Zweiten Bürgerkrieg war, sondern das neu entdeckte Erdöl. Es dauerte allerdings bis 1999, bis das erste Öl aus dem Sudan exportiert wurde. Mit diesen Erlösen hat der Norden, der damalig alleinige Nutznießer, hauptsächlich seinen Krieg finanziert. Mit Sicherheit hat das Erdöl das Interesse anderer geweckt und die Beziehungslage zum Sudan neu geordnet.
Also es mischen jetzt auch andere Interessengruppen mit. Wer zählt denn alles dazu?
Also Hauptanteilseigner sind die Chinesen. Die Firma Petronas aus Malaysia hat etwa 10 oder 15%, so genau kann ich das nicht sagen. Des Weiteren ist Khartoum mit einem verschwindend kleinen Anteil beteiligt. Jedenfalls sind die Chinesen dick im Geschäft. Das Erdölfördergebiet Saryas liegt ca. 60 Kilometer von uns hier entfernt. Nun hat man auch bei uns vor der Haustür, also in Leer, vor 3 Wochen mit Bohrungen angefangen. Der kanadische Konzern Talisman, der am Anfang dabei war, hat sich vor einigen Jahren auf Druck der USA aus dem Erdölgeschäft im Sudan zurückgezogen. Man hat auch die schwedische Firma Lundin in Verbindung gebracht und andere. Übrigens sollte Mannesmann die Röhren für die Pipeline geliefert haben. Da ist viel geredet worden. Fest steht, dass China der Platzhirsch ist. Die deutsche Hilfsorganisation Hoffnungszeichen hat übrigens im Erdölfördergebiet von Zaryas erhebliche Grundwasserverseuchung durch Chemikalien, die bei den Bohrungen verwendet werden, festgestellt. Das hat hier für ein bisschen Aufregung gesorgt. Die beteiligten Erdölfirmen und Politiker haben völlig verantwortungslos gehandelt. Das geht nicht nur gegen die Menschenrechte allgemein, sondern ist eine akute Bedrohung in der Region für Mensch und Vieh. Daraufhin wurden bis jetzt 2 Tiefbohrungen durchgeführt, um das Wasser aus dem 2. Grundwasserspiegel herauf zu fördern. Das kostet eine Menge Geld und kann naturgemäß niemals die Anzahl und Menge normaler Bohrlöcher von 50 bis 70 Meter ersetzen.
Was wird denn jetzt mit dem Geld aus den Ölerlösen gemacht? Wie wird es verteilt?
49% der Erlöse geht an Khartoum und 49% an die GOS. GOS steht für Government of South Sudan. Und 2% kommt der Region zugute, in der das Öl gefördert wird. Das ist die Vereinbarung. Wie weit diese eingehalten wird und ob da alles rechtens zugeht, ist eine andere Frage. Die GOS hat sich beispielsweise beschwert, weil Khartoum den Anteil des Südsudan angeblich in einheimischer Währung auszahlt, wobei Khartoum harte Dollars kassiert. Soweit das wie. Na, was mit dem Geld gemacht wird, lässt sich nicht so eindeutig sagen. In Khartoum wurde nach dem Krieg, und das kann man beobachten, viel in die Infrastruktur investiert. Wahrscheinlich bauen auch beide Seiten ihre Waffenarsenale auf. Vielleicht, aber wer weiß das schon. Im Südsudan, und das hat sich ganz klar herausgestellt, wird in diesem Zusammenhang viel über Korruption gesprochen, wobei eine Menge Geld einfach verschwindet. Der Präsident Salva Kiir hat mehrmals den Kampf gegen die Korruption als eine Priorität hervorgehoben, wobei nach seinen eigenen Worten bislang nur die Spitze des Eisbergs freigelegt wurde. Wie dann die Verteilung im Erdölgeschäft nach einer Unabhängigkeit des Südens gestaltet werden könnte, ist eine spannende Frage in diesem Zusammenhang.
Und da wollen sicherlich auch die sogenannten Pressure Groups, die Interessengruppen, ein Wörtchen mitreden. Kann man diese Pressure Groups eigentlich einordnen in Pro- und Contra-Unabhängigkeit des Südens?
Ja, das ist auch schwer zu beantworten, dass sich das hier ständig ändert. Hier spielen gewisse internationale Interessen die Hauptrolle. Vor Jahren hat sich wohl keiner für einen unabhängigen Staat Südsudan interessiert oder eingesetzt. Mittlerweile hat sich das in der internationalen Staatengemeinschaft etwas geändert. Die USA haben Unterstützung für den Südsudan signalisiert. In der Europäischen Union gibt es unterschiedliche Stellungen. Die angrenzenden Staaten, wenn man mal in der Nachbarschaft herumschaut, wie Kenia und Uganda, halten es eher mit einem unabhängigen Südsudan. Einer der stärksten Gegner ist Ägypten, aber das war Ägypten schon immer. Das hat vor allem mit dem Nilwasser zu tun. Man möchte auf jeden Fall einen weiteren selbstständigen Anrainer am Weißen Nil vermeiden.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Wir beschäftigen uns heute mit dem anstehenden Referendum über die Unabhängigkeit des Südsudan. Und unser kompetenter Gesprächsgast dazu ist der Komboni-Missionar Bruder Hans-Dieter Ritterbeks. Bruder Hans-Dieter, wir wollen jetzt im dritten und letzten Teil unseres Gespräches auch noch auf die Arbeit der Kirche zu sprechen kommen und müssen deshalb nochmal zurückblicken auf den 2005 beendeten Bürgerkrieg. Und dazu muss man wissen, dass dieser Bürgerkrieg schreckliche Folgen hatte. Mehr als 2 Millionen Menschen fanden damals den Tod. Viele Millionen wurden vertrieben aus ihrer Heimat. Und es gibt auch noch einen weiteren Aspekt, nämlich die Angehörigen der Rebellengruppe Sudanese People's Liberation Movement Army, so der vollständige Name, haben Schuld auf sich geladen, haben sich an ihren eigenen Landsleuten vergriffen. Versöhnung tut also Not innerhalb der südsudanesischen Gesellschaft. Wird diese Versöhnungsarbeit eine der großen Aufgaben der Kirche für die Zukunft sein?
Also Ihre Anmerkung zur SPLA ist völlig richtig. Die SPLA hat sich keineswegs immer als Befreiungsfront aufgeführt. Übergriffe auf die Zivilbevölkerung sind dokumentiert. Dann der Bruch der SPLA im August 1991. 3 Hauptkommandeure haben sich von der SPLA abgespalten. Hinzu kamen weitere Warlords, also diese kleineren Störenfriede. Aber wie es scheint, hat man sich versöhnt. Abgesehen davon bilden die Südsudanesen insgesamt aber keineswegs eine brüderliche Volksgemeinschaft. Unter den vielen ethnischen Gruppen herrschen oft Spannungen, die wir uns als Europäer kaum vorstellen können. Es wird wohl Zeit vergehen, bis sich so etwas wie ein allgemeines Nationalbewusstsein herausgebildet haben wird. Und das ist eher eine Herausforderung, die von der heranwachsenden und der nachfolgenden Generation bewältigt werden muss. Und hier ist sicherlich die Kirche aufgerufen, einen maßgeblichen Beitrag zu leisten. Das tut sie im Übrigen auch, aber es wird eine Aufgabe sein, die viel Geduld und Zeit braucht.
Viele Menschen sind ja auch von diesem jahrzehntelangen Bürgerkrieg regelrecht traumatisiert. Wie äußert sich das in der Praxis? Welche Wunden haben die Menschen davongetragen und wie begegnen sie diesen Menschen?
Man sieht im Allgemeinen immer noch zu viele Gewehre hier. Es gibt sicherlich genug Menschen, die immer noch an den Folgen des Krieges leiden. Man hatte unglaubliche Angst, man hat gehungert. Man ist hunderte von Kilometern davongerannt nach Äthiopien oder Kenia oder Uganda. Lang anhaltende Krankheiten, keine medizinische Versorgung. Man hat Gliedmaßen verloren, Arme und Beine, Augen. Man hat Verwandte verloren und so weiter. Das ließe sich beliebig fortsetzen. Und ich habe selbst zwischen 1988 und 1992 in Suba einiges davon mitbekommen. Sicher, das stimmt alles. Aber das Leben geht weiter. Wie war es denn bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg? Und die meisten Sudanesen, die meisten Menschen im Südsudan schauen in die Zukunft. Und diese Zukunft heißt Unabhängigkeit.
Und die Kirche möchte an der Seite dieser Menschen stehen. Welche weiteren Aufgaben sehen Sie denn als wichtig an in der Zukunft?
Die Kirche hat vorrangig eine Friedens- und Versöhnungsmission wahrzunehmen. Aber hinzu kommt, dass die Kirche auch ein wachsames und kritisches Auge auf die neuen Herren eines neuen Staates Südsudan oder wie immer er heißen wird, haben muss. Das tut sie auch. Aber in Zukunft kommt dieser Aufgabe noch mehr Bedeutung zu. Bisher hatte man ja mit Khartoum genug zu tun. Jetzt wird im eigenen Haus gefegt. Ich kann mir vorstellen, dass die Beziehung zwischen Staat und Kirche im Südsudan einen anderen Klang bekommt, wenn die Kirche diese Aufgabe anpackt. Ein Bischof hat bereits ein sehr mutiges Wort gesprochen, als er sagte, Wir wollen nicht die alten Diktatoren gegen neue eintauschen. Und das ist nur ein Zitat aus einer langen Rede. Es zeigt aber, dass die Kirche sich schon auf die neue Situation vorbereitet.
Wo liegen denn Ihre eigenen Arbeitsschwerpunkte?
Wir Komboni-Missionare im Sudan sind 4. 2 Patres, 2 Brüder. Außerdem haben wir noch 4 Komboni-Schwestern hier. Die Patres arbeiten überwiegend in der Pastoral. Wir beiden Brüder haben eine Handwerkerschule in Lea eröffnet. Diese Schule soll junge Südsudanesen auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereiten. Wir haben vor 2 Jahren damit angefangen und stehen praktisch immer noch in den Startlöchern. Wir unterrichten zurzeit Landwirtschaft und Nutztierhaltung und wollen in Kürze die Bereiche Schlosserei und Schreinerei hinzunehmen. Wir wollen auch junge Mädchen einbeziehen und denken dabei an Hygiene, Kochen, Nähen und Ähnliches. Wie auch immer, für Mädchen ist das hier besonders wichtig. In einer von der Tradition her stark geprägten maskulinen Gesellschaft kommt das weibliche Geschlecht immer zu kurz. Und das gilt besonders für unsere Gegend, für die Nuer, die ja Pastoralisten sind und wo das Ganze von Männern hier hauptsächlich geregelt wird.
Bruder Hans-Dieter, wir wollen am Ende unseres Gespräches nochmal auf das Referendum zurückkommen und uns mit seinen möglichen Folgen beschäftigen. Und da steht natürlich die Frage im Raum, welche Hoffnungen verknüpfen die Menschen im Süden des Landes denn konkret mit einer Loslösung von Khartoum?
Die Erwartungen sind sehr hoch. Es wird geträumt, es wird gehofft. Wahrscheinlich wird man irgendwann auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, wenn alles denn hoffentlich normal und friedlich abläuft. Aber ich würde sagen, dass die Hoffnungen, die die Menschen haben, sich einfach auf die Selbstständigkeit, allgemeiner Fortschritt und auf eine sozial- und wirtschaftliche bessere Entwicklung stützen. Das zu bewältigen erfordert natürlich auch die Fähigkeit aller Beteiligten. Und hier gibt es eine Menge zu tun. Wir sprachen ja schon die hohe Analphabetenquote an. Es mangelt hier praktisch überall an Fachkräften. Die internationale Staatengemeinschaft ist aufgefordert, hier konstruktive Aufbauhilfe zu leisten. Es wird wohl einige Zeit dauern, aber ich persönlich glaube, wenn die Menschen die neue Zukunft wittern, werden sie sich nach Kräften bemühen und die Herausforderung dieser neuen Zukunft auch mutig angehen. Es geht dabei aber nicht nur um Ausbildung, sondern auch um ein Umdenken, Mentalität, Lebensanschauung. Viele Menschen sind noch stark in der Tradition angesiedelt. Nun, ein solcher Mensch kann durchaus glücklicher sein als ein Taxifahrer oder Manager in Deutschland oder sonst wo. Wenn nun aber eine völlig neue Lebensweise angestrebt wird, muss auch ein neues Denken und Handeln akzeptiert werden und einsetzen. Sonst geht's nicht. Dabei sind die Menschen hier und ungeschützt, da die Postmoderne mit Gewalt einbricht. Ich sagte ja schon, 60 Kilometer von hier ist das Erdölfördergebiet und dort wird modernste Technik angewendet. Dieser Einbruch der Postmoderne lässt sich einfach nicht mehr verhindern. In Juba oder anderen größeren Städten sind junge Südsudanesen bereits mit modernen Kommunikationstechniken vertraut, während der andere Landsmann noch mit Speer und Stock bewaffnet hinter seinen Kühen herzieht. Und das sind ziemlich viele. Die Alten kommen da nicht mehr mit. Das ist für die Jüngeren reserviert.
Kommen wir noch auf die Lage der Christen im Norden des Landes zu sprechen. Die werden ja eh schon ziemlich stark diskriminiert. Ein Bischof hat uns kürzlich berichtet, dass sie oft als Kakerlaken oder Insekten beschimpft werden. Steht zu befürchten, dass sich deren Lage im Falle einer Loslösung des Südens noch einmal weiter verschlimmert?
Nun, ich darf vielleicht einiges berichtigend hinzufügen. Ich glaube nicht, dass im Allgemeinen alle Nordsudanesen, die Südsudanesen oder Christen als Kakerlaken und Insekten beschimpfen. Aber was Ihre Frage betrifft, befürchte ich, dass sich die Lage allgemein für die Christen in Nordsudan verschlimmern könnte. Der Präsident des Nordens, Omar Hassan al-Bashir, hat schon verlauten lassen, dass sich die Konstitution des Nordens im Falle der Unabhängigkeit des Südens verändern wird. Er sagte kürzlich wortwörtlich, im Falle einer Unabhängigkeit des Südens gibt es für uns keine Unterschiedlichkeiten mehr in Bezug auf Kultur und ethnische Zugehörigkeit. Die Scharia, also die islamische Gesetzgebung, und der Islam werden die neuen Grundsteine für eine neue Verfassung sein. Wenn das tatsächlich eintritt, wird es für Christen und Nichtmuslime im Norden noch viel schwieriger. Eine andere Frage ist freilich, wie sich die Kirche im Norden entwickelt. Falls die Situation für die Südsudanesen zu drückend wird und der Anreiz, in den Süden umzusiedeln, von vielen wahrgenommen wird, hat das entscheidende Konsequenzen auf die Anzahl der Christen. Die Mitgliederzahl könnte auf ein Minimum schrumpfen. Aber Jesus Christus schreibt schließlich die Geschichte und wir wissen, dass der Herr besondere Aufmerksamkeit den kleineren Herden schenkt.
Ich will noch auf ein anderes Geschehen zu sprechen kommen, was bei uns Schlagzeilen gemacht hat. Denn im Oktober 2010 hat es ein misslungenes Attentat auf den Vorsitzenden der sudanesischen Bischofskonferenz, auf Kardinal Gabriel Zubeir Wako, gegeben. Besteht da ein Zusammenhang zwischen dieser Tat und den Kampagnen zur Einschüchterung der Christen?
Das kann man nicht so einfach beantworten. Schlimm ist natürlich, was da passiert ist oder was versucht wurde. Soweit ich gehört habe, hat sich der Vorfall folgendermaßen abgespielt. Während einer traditionellen Tanzveranstaltung stürmte ein erwachsener Messeria mit einem Messer bewaffnet auf den am Altar stehenden Erzbischof zu. Die Absicht wurde rechtzeitig erkannt, der Mann überwältigt und der Polizei übergeben. Man hat ihn jedoch dann nach einem Monat wegen Unzurechnungsfähigkeit wieder auf freien Fuß gesetzt. Von den Messeria haben wir ja schon im Zusammenhang mit Abier gesprochen. Ob das nun die Tat eines Einzelgängers war oder ob mehr dahinter steckt, bleibt alles im spekulativen Bereich, bis die Hintergründe tatsächlich aufgeklärt sind, wenn sie dann überhaupt aufgeklärt werden.
Bruder Hans-Dieter, spielen wir noch ein wenig Cassandra am Ende unseres Gespräches. Wenn jetzt alles so kommt, wie wir erwarten, der Süden stimmt also für Unabhängigkeit, es etabliert sich ein neuer Staat. Welche Folgen hätte das insgesamt für die Region?
Ja, das ist eine komplexe Frage. Natürlich, wenn der Süden sich abspaltet, fallen eine Menge Nachbarländer aus, die ja an Nordsudan grenzen. Ich würde mal sagen, in der Hauptsache werden Kenia und Uganda betroffen. Was mit den anderen angrenzenden Staaten wie Kongo und Äthiopien, die könnten natürlich auch. Aber was im Augenblick brennend ist und was man absehen kann, ist die Beziehung zu Kenia und Uganda. Und Kenia könnte hier eine wichtige Rolle spielen, sollte man sich darauf einigen, eine neue Erdölpipeline nach Mombasa zu legen. Davon wird seit einiger Zeit gesprochen. Bis jetzt wird ja das Öl nach Port Sudan, also in den Norden, gepumpt. Das ist sicher in der zukünftigen Situation ein bedeutender Aspekt. Wenn der Süden unabhängig wird und das Erdöl hier gefördert, dann aber anschließend in den Norden abfließt, könnte das recht problematisch und kompliziert werden.
Die Araber haben die schwarze Bevölkerung des Sudan und auch in anderen Ländern jahrhundertelang versklavt. Wird das bei zukünftigen Beziehungen, bei dem Verhältnis der möglicherweise bald bestehenden zwei sudanesischen Staaten eine Rolle spielen?
Nun, ich hoffe, dass Vergangenheit Vergangenheit bleibt und dass wir in die Zukunft schauen und dass Versöhnung und Vernunft die Oberhand gewinnen. Im Falle der Unabhängigkeit könnten übrigens beide Staaten von einer guten wirtschaftlichen Zusammenarbeit nur profitieren. Eine friedliche Koexistenz wäre nicht nur ein christliches Mandat. Ich denke auch, dass Muslime im Koran darüber etwas nachlesen können. Im Übrigen darf man die Nordsudanesen nicht alle über einen Kamm scheren. Man würde ihnen damit sehr Unrecht tun. Ich habe während meiner Aufenthalte in Khartoum gute Freunde und Bekannte dort gewonnen. Wir Menschen leben alle auf dem gleichen Globus. Die Erde ist rund und wenn wir uns nicht gegenseitig die Hände reichen, fällt einer nach dem anderen runter von der Kugel.
Das war Weltkirche aktuell. Über das anstehende Referendum im Südsudan haben wir heute gesprochen mit dem Komboni-Missionar Bruder Hans-Dieter Ritterbecks aus Leer im Süden des Landes. Und der Sudan wird auch eine Rolle spielen beim nächsten Kongress Treffpunkt Weltkirche 2011 in Würzburg. Dann wird es ein Podium geben über Afrika und mit dabei sein wird ein Bischof aus der Region, nämlich Bischof Edward Hillborough Kusala aus der Diözese Tambura Yambio, der uns dann auf den neuesten Stand der Situation dort bringen wird. Nächste Woche geht es bei uns um Nigeria, auch das ein Land, das beim Treffpunkt Weltkirche eine Rolle spielen wird. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten, wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und gutes neues Jahr. Machen Sie es gut, bis nächste Woche. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.